Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Insights at Otterbock. In der heutigen Folge sind Janis Vorwald und Nadja Wetzel zu Gast. Mit ihnen sprechen wir über die Themen Finanzen und Controlling in der Otterbock-Welt. Also bleibt dran und seid gespannt. So, hallo Moritz. Heute geht's los, unsere erste Folge. Wie fühlst du dich?
Ja, moin erstmal an Nadja und Janis. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, ich glaube so, wie es halt ist, wenn man die erste Folge vom Podcast aufnimmt. Aber hab Bock da drauf und ich glaube jetzt nach unseren anfänglichen kleinen Schwierigkeiten mit der Technik wird es auch gut laufen. Wie fühlst du dich so?
Ja, die Aufregung ist ganz meinerseits. Ich bin sowohl aufgeregt als aber auch super gespannt auf die heutige Folge. Und du hast ja schon mal zwei Gäste oder unsere beiden Gäste angekündigt für die heutige Folge. Hallo Janis, hallo Nadja, wie geht's euch?
Hi Moritz und Moritz. Also mir geht's soweit gut. Ich bin wie ihr auch ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Aufnahme und vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von mir. Hallo ihr beiden. Hallo Janis. Ich freue mich auch riesig, hier dabei zu sein. Bin, ich glaube, wie wir alle ein bisschen aufgeregt. Bin sehr froh, dass wir jetzt die Technik auch in den Griff gekriegt haben. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet.
Ja, sehr schön. Ich glaube, da haben wir alle etwas gemeinsam. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Aber um reinzukommen, haben wir gleich mal eine kleine Icebreaker-Frage. Wenn Finance bei Otterbock eine Aufgabe im Körper hätte, wäre es eher Herz, Gehirn, Nervensystem oder etwas ganz anderes? Und welche Rolle spielt euer jeweiliger Bereich darin? Nadja, du darfst gern starten.
Also ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht und ich bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass wir im Finanzbereich schon so ein bisschen das Gehirn der ganzen Sache sind, des ganzen Unternehmens, weil wir einfach super viel mit klarem Denken, mit Fakten und so weiter zu tun haben und eben auch das Unternehmen steuern. Deswegen komme ich ja eigentlich zum Ergebnis, dass wir das Gehirn sind. Und ja, wo ist das Treasury da drin? Ich würde fast sagen, dass wir so der Bereich sind, der die lebenswichtigen Grundfunktionen irgendwo stabil hält. Denn auch wenn wir nicht unbedingt unmittelbar sichtbar sind, sind wir dennoch mit dafür verantwortlich, dass der ganze Organismus irgendwie funktionsfähig bleibt. Genau.
Okay, interessant. Janne, wie sieht das bei dir aus?
Genau, ich würde mich dann natürlich erstmal grundsätzlich anschließen, würde aber nochmal Bezug aufs Controlling nehmen und da auf jeden Fall sagen, dass wir auch irgendwo das Nervensystem innerhalb des Unternehmens sind, weil gerade zum Beispiel in den Planungsphasen ist es ja so, bei mir auch in meiner Rolle des lokalen Controllings, also wir sind da verantwortlicher für das Controlling jetzt zum Beispiel am Standort Duderstadt, dass wir da von den ganzen Abteilungsverantwortlichen die Informationen sozusagen einsammeln und dann an die richtigen Stellen leiten, um dann halt am Ende auch eine Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsführung sozusagen denen zu geben, auf denen sie dann halt Entscheidungen, und irgendwo ist ja dann die Geschäftsführung auch so ein bisschen für Strategie, also ein bisschen auch das Gehirn sozusagen verantwortlich. Genau deswegen würde ich ergänzend sagen, sind wir auf jeden Fall auch noch ein Stück weit das Nervensystem im Unternehmen, das halt versucht, die Informationen einzusammeln, richtig zu kanalisieren und dann an die richtige Stelle weiterzuleiten.
Das klingt schon mal sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, was wir heute über eure beiden Bereiche noch lernen werden.
Ja, ich würde sagen, allgemein habt ihr jetzt schon beide gesagt, dass das Thema Finanzen wohl allumfänglich in Otterbock vertreten ist und extrem relevant. Da würde es uns jetzt erstmal interessieren, wie seid ihr überhaupt in diesen Finanzbereich gekommen? War das schon immer euer Plan oder hat sich das irgendwie durch andere Wege so ergeben? Nadja, du kannst gerne mal anfangen zu erzählen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt heute bist.
Ja, sehr gern. Also ich wusste tatsächlich schon ziemlich früh, dass ich mal im Finanzbereich arbeiten will. Mir hat damals in der Oberstufe Wirtschaft schon somit am meisten Spaß gemacht und es fiel mir eigentlich immer leichter, auch die Zusammenhänge zu verstehen. Deswegen habe ich auch direkt nach meinem Abi erstmal eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen und bin danach auch nochmal studieren gegangen und habe meinen Bachelor und meinen Master dann auch in Betriebswirtschaft absolviert. Und auch in den Studiengängen habe ich mich immer schon auf die Finanzvertiefung konzentriert. Ja, bin da aufgeblüht. Das hat mir immer gut gefallen. Genau, und 2022 bin ich dann erstmal als Praktikantin und später dann als duale Masterstudentin zu Otterbock gekommen. Und habe da auch direkt im Finanzbereich angefangen. Also ich war zunächst im Steuerbereich und bin dann auch relativ fix ins Treasury rübergewechselt. Ja, und seitdem bin ich hier und arbeite jetzt eigentlich genau in dem Bereich, wo sich alle Schnittstellen oder in dem alle Schnittstellen so ein bisschen meiner bisherigen Ausbildung zusammenlaufen.
Ja, cool.
Ja, ich muss sagen, ich finde das immer sehr spannend, wenn Leute erzählen über ihren bisherigen Werdegang und bei ganz vielen tauchen dann die unterschiedlichsten Geschichten auf und was sie schon erlebt haben. Aber ich muss auch sagen, bei dir lässt sich ein klares Ziel erkennen und du hast da durchweg einen roten Faden gezogen.
Ja, auf jeden Fall, ein roter Faden ist erkennbar.
Magst du noch einmal sagen, was jetzt genau Treasury, dein Bereich, was man sich darunter vorstellen kann? Vielleicht so ein bisschen leichter gesagt für alle Leute, die damit noch nichts zu tun hatten.
Ja, sehr gern. Also ich kann das total verstehen, dass man damit nicht unbedingt was anfangen kann. Es ist tatsächlich auch so, dass es diesen Bereich Treasury in ja kleinen und mittelständischen Unternehmen, sage ich mal, gar nicht gibt. Also das ist dann meistens in der Finanzbuchhaltung irgendwo mit angegliedert. Aber bei großen Unternehmen ist das tatsächlich so, dass wir als Treasury, also Treasury bedeutet ja Schatzkammer, wir sind sozusagen die Schatzmeister von Otto Bock und wir sind irgendwo ja die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und den Kapitalmärkten. Also wenn es darum geht, Finanzmittel von den Kapitalmärkten, das sind ja in der Regel dann große Banken, einzusammeln, dann sind wir als Treasury da der erste Ansprechpartner. Und wenn es dann ins Unternehmen hineingeht, dann liegt es eben in unserer Verantwortung, die Finanzmittel im Unternehmen effizient zu steuern. Das bedeutet, wir haben die Cashflows im Unternehmen im Blick und steuern die Liquiditätslage. Das sind eigentlich so die grundsätzlichen Aufgaben. Natürlich gibt es links und rechts noch ganz, ganz viel mehr zu tun. Aber grundsätzlich ist das erstmal die große übergeordnete Aufgabe eines Treasuries.
Ja, sehr, sehr cool. Aber Janis, wir wollen dich natürlich auch nicht außen vor lassen. Erzähl du uns doch gerne nochmal, wie bist du zu deiner jetzigen Position gekommen und wie ist so dein bisheriger Werdegang gewesen?
Ja, also bei mir gab es den roten Faden, den Nadja jetzt beschrieben hat, tatsächlich nicht so unbedingt. Ich bin damals 2018 zu Otto Bock gekommen und habe eine Ausbildung als Industriekaufmann begonnen. Und da ist es ja so, dass man auch sehr viel im Unternehmen rotiert. Und ich war mir ehrlicherweise auch zu Beginn meiner Ausbildung noch überhaupt nicht sicher, wo ich am Ende später mal arbeiten möchte, in welchem Bereich genau. Da war halt dann auch die Ausbildung super, um das einmal so ein bisschen alles, sage ich jetzt mal, auszutesten oder kennenzulernen, die verschiedensten Unternehmensbereiche. Und tatsächlich zum Ende meiner Ausbildung war es immer noch so, aber dann gab es ja bei uns halt wirklich die Möglichkeit, auch direkt anschließend das duale Studium zu machen. Das heißt, das habe ich dann noch im Anschluss gemacht und im Rahmen von dem dualen Studium bin ich dann im März 2023, glaube ich, ins Controlling gekommen. War dann auch nach der Finanzbuchhaltung während der Ausbildung sozusagen mein zweiter Einsatz im Finanzbereich. Und da habe ich dann in verschiedenen Bereichen jetzt in meiner Zeit als dualer Student gearbeitet und habe dann auch sozusagen total Spaß an der Arbeit dort gehabt, halt in den verschiedenen Bereichen im Controlling mal reinzugucken. Also einerseits so ein bisschen das globale Controlling, also wie das funktioniert, die globalen Planungen oder auch mal reinzuschnuppern ins Reporting, also sozusagen die Aufbereitung der Zahlen dann letztendlich für die Öffentlichkeit oder für die internen Gremien, um da einmal alles dann entsprechend auch, veröffentlichen zu können und bin dann im, glaube ich, im Herbst 24 sozusagen fest jetzt in meiner aktuellen Rolle dann gestartet und die ist sozusagen im lokalen Controlling, wie ich eben schon mal ganz kurz erwähnt hatte. Das heißt, wir, also ich und mein Team, wir sind insgesamt 4 Personen. Wir sind verantwortlich für die Standorte Duderstadt, Wien und Königssee und dort halt für die sogenannten Gruppenfunktionen. Was heißt das? Das sind alles quasi übergeordnete Bereiche, wie zum Beispiel Marketing, IT oder halt auch so klassische administrative Abteilungsbereiche, die wir halt sozusagen verantwortlichen und da mit den Abteilungsverantwortlichen sozusagen immer die Finanzplanung machen. Wir sind dann noch verantwortlich für die Erstellung von den Abschlüssen, also Monats-, Quartals- oder Jahresabschlüsse. Und genau in der Rolle bin ich, wie gesagt, jetzt seit 2024 tätig.
Ja, Janis, da hast du uns schon einiges vorweggenommen zu deinem Beruf als Controller. Trotzdem nochmal die Frage, das Wort Kontrolle steckt ja wortwörtlich in deinem Beruf. Was kontrollierst du aber eigentlich? Sind es eher Zahlen, Kosten, Pläne oder in eine ganz andere Richtung tendierend?
Genau, kann ich gerne machen. Also es wird, ich sagen, so eine Mischung aus allem, sage ich jetzt mal. Wir kontrollieren natürlich einerseits Zahlen, indem wir uns immer so die Plan- und Ist-Abweichungen anschauen. Das heißt, wir machen in der Regel dreimal im Jahr eine Finanzplanung oder eine Finanzvorhersage sozusagen. Und auf Basis dessen sozusagen kontrollieren wir natürlich immer monatlich oder kontinuierlich einmal die Zahlen. Da gibt es dann verschiedene Kennzahlen, die für uns dann entscheidend sind, wo wir dann schauen, okay, gibt es da Abweichungen? Müssen wir da eventuell tätig werden in kontrollierenden Maßnahmen? Das ist so ein bisschen die Kosten- und auch Plankontrolle, würde ich mal nennen. Und das ist so unser, sage ich jetzt mal, unser Hauptgeschäft dann sozusagen jetzt in meiner Rolle im Controlling. Aber natürlich gibt es da auch noch andere Bereiche, die auf andere Kennzahlen schauen, wie zum Beispiel die Kollegen aus dem ESG-Team. Da geht es dann um Nachhaltigkeit, was ja auch so zum Finanzbereich, also Non-Financial Reporting gehört. Oder Nadja, bei euch sind es dann natürlich auch nochmal andere Themen, die ihr euch da anschaut. Aber grundsätzlich im Controlling, wie gesagt, geht es darum zu schauen, okay, sind wir jetzt im Ist ungefähr auf dem, was wir geplant haben und wenn es dann Abweichungen gibt, ist es unsere Aufgabe, da halt tätig zu werden, zu analysieren, wo kommt das her oder halt auch die Zahlen entsprechend aufzubereiten, um dann halt eine gute Grundlage für eine Entscheidung dann für die Verantwortlichen zu liefern.
Okay, ja, sehr interessant, Janis. Ich habe jetzt nochmal eine grundlegende Frage an euch beide. Man denkt sich ja jetzt immer im Finanzbereich, dass ihr ganz, ganz viel mit Zahlen, Excel-Tabellen und solchen Sachen zu tun habt, also weniger mit Menschen. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz sagen, wie euer grober Arbeitsalltag so aussieht. Und ich glaube, man kann wahrscheinlich nicht ganz leugnen, dass ihr viel mit Excel-Tabellen zu tun haben werdet. Von daher, vielleicht könnt ihr beide auch jeweils mal eure Lieblings-Excel-Funktion, die ihr so habt, falls es eine gibt, nennen. So als kleiner Scherz am Rande.
Ja, sehr gern. Also mein Arbeitsalltag fängt in der Regel relativ ähnlich an. Also wir haben morgens immer so 2, 3, 4 Sachen, die grundsätzlich jeden Tag erledigt werden müssen. Das sind zum Beispiel ja Statusmeldungen, die wir einfach direkt zu Beginn des Tages teils auch an die Geschäftsführung ja liefern müssen. Das ist dann eigentlich immer so, also wenn ich den Laptop dann anmache, natürlich erstmal Mails checken, das ist klar. Aber dann eben auch erstmal diese ja Standardberichte sozusagen, diese Statusmeldung einmal rausschicken, dann ist das schon mal erledigt. Und ja, also es ist genauso, wie ihr gesagt habt, wir haben hier im Finanzbereich tatsächlich wirklich ja wenig mit Patienten zu tun. Ich würde schon sagen, dass wir hier zu einem sehr großen Teil einfach ja analysieren, auswerten, aufarbeiten und ja am Ende eben auch Berichte erstellen und verschicken. Das ist einfach ein großer Teil unserer Arbeit. Und ja, ich kann nicht leugnen, dass da auch Excel eine große Rolle spielt. Also wenn ich jetzt sagen müsste, mit welchen Funktionen ich am meisten arbeite, dann ist es, denke ich mal, die Wenn-Funktion und die S-Verweis-Funktion, gerne auch in Kombination. Und ja, was auf jeden Fall auch, was man merkt, jetzt gerade so in den letzten, ich würde sagen, 1, 2 Jahren, ist, dass auch KI da immer nützlicher wird. Gerade wenn man irgendwie große Analysen fahren muss, viele Daten hat, dann kann KI auf jeden Fall helfen, die aufzuarbeiten. Und wenn es nur ist, ich bekomme gerade keine vernünftige Excel-Funktion zustande, bitte hilf mir, wo ist mein Fehler? Ja, dann kann da die KI auf jeden Fall schon mal mindestens einen neuen Lösungsansatz, wenn nicht sogar die ganze Lösung einem hinstellen. Das ist schon super praktisch. Genau, und das ist einfach ja ein großer Teil unserer Arbeit, Berichte erstellen, Analysen fahren und so weiter.
Also ich würde vielleicht mal mit der Excel-Funktion starten und da ist es bei mir neben der Wenn- und S-Verweis-Funktion, die Nadja jetzt noch genannt hat, die Summe-Wenns-Funktion oder auch die Index-Funktion, die habe ich neuerdings so ein bisschen kennen und lieben gelernt, weil man damit auch relativ viele dynamische Analysen machen kann in einer Excel-Tabelle. Und wie Nadja schon richtigerweise gesagt hat, spielt natürlich Excel bei uns im Arbeitsalltag eine Riesenrolle, neben unseren Systemen wie zum Beispiel SAP, die natürlich immer so ein bisschen die Datenbasis sind für die Zahlen, die mit denen wir halt arbeiten, die wir dann analysieren und entsprechend halt aufbereiten. Und bei mir im Arbeitsalltag ist es so, dass der so ein bisschen kalenderbestimmt ist. Also wie ich jetzt schon erzählt hatte, ist es ja bei uns halt auch ein großes Thema, die Abschlüsse zu erstellen. Das heißt, meistens die ersten 1,5 bis 2 Wochen im Monat drehen sich halt rund um den Monatsabschluss, wo wir halt einmal sozusagen auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Finanzbuchhaltung die Zahlen abstimmen und dann sozusagen auch in unser Konsolidierungssystem bringen. Das heißt, vielleicht ganz kurz dazu für alle, das ist quasi ein System, in dem dann alle Otto-Bock-Gesellschaften weltweit sozusagen ihre monatlichen oder dann halt auch in den Planungen ihre Zahlen hochladen, sodass dann halt auch ein Konzernergebnis am Ende entsteht. Da haben wir dann halt auch immer unsere regelmäßigen Deadlines, die wir einhalten müssen. Und dann geht es ein bisschen darum, halt das Monatsergebnis entsprechend zu analysieren, die Abweichungen zu erklären. Und dann haben wir monatlich immer einen Termin für unsere Verantwortungsbereiche dann mit der Geschäftsführung, die wir dann sozusagen einmal besprechen und sie dann unsere oder sie Fragen stellen können zu ihren Bereichen, die wir dann halt beantworten. Und genau die andere Zeit im Monat ist dann meist mit irgendwelchen Projekten oder halt vielleicht irgendwelchen Analysen zur Effizienz, wie wir vielleicht auch noch besser und schneller werden können bei den Abschlüssen, ist dadurch geprägt. Oder halt dann sozusagen, wenn wir noch die Finanzplanung nebenbei haben, ist das natürlich auch immer meist 3-mal im Jahr, die über 4 bis 6 Wochen circa mit Vorbereitung und dann dem letztendlichen Final Review bis sozusagen alles dann freigegeben und ja, die Zahlen sozusagen fertig sind, ist das dann immer noch so der andere Teil in meinem Arbeitsalltag, der da sozusagen dadurch geprägt wird.
Wirklich spannend, muss ich sagen. Ich glaube, einige Daten aus euren Händen sind seit letztem Jahr aber auch ganz gut öffentlich nachverfolgbar oder einsehbar. Und zwar dank dem großen Ereignis, was wir letztes Jahr gefeiert haben, Otto-Bock Börsengang. Und die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist, wie hat der Börsengang euren Alltag geprägt oder verändert? Sind viele Sachen dazugekommen oder ist was gleich geblieben? Erzählt gerne mal.
Genau, also ich kann für unseren Bereich im Controlling sagen, auf jeden Fall natürlich ist der Blick der Öffentlichkeit natürlich nochmal größer geworden. Jetzt halt auch unsere Ergebnisse und natürlich die Aktionäre wollen natürlich die Ergebnisse so schnell wie möglich haben. Wir sind ja dazu verpflichtet, immer die Quartalsergebnisse und das Jahresergebnis dann zu veröffentlichen. Das heißt sozusagen, da sind die Timelines auch immer jetzt noch ein bisschen in den letzten Jahren oder seitdem ich auch dabei bin, enger geworden. Wir haben uns da jetzt immer so sukzessive einen Plan gemacht, wie wir da schneller werden können, um dann jetzt halt auch mit dem Börsengang dann entsprechend die Timelines einhalten zu können. Ansonsten in meinem täglichen Arbeiten betrifft es dann einen eher weniger oder nicht so direkt, außer halt wie gesagt in diesen Phasen wie zum Quartal zu der Jahresabschluss, wo man dann natürlich jetzt nochmal auch andere Anforderungen hat, vor allen Dingen auch die Kollegen, die jetzt im Reporting bei uns arbeiten, die halt den Jahresbericht schreiben. Der ist natürlich jetzt nochmal deutlich umfangreicher und wurde natürlich dann halt entsprechend an die Anforderungen vom Kapitalmarkt angepasst. Und genau in dem Sinne, dann geht es uns da schon. Aber wir haben uns da halt, wie gesagt, auch sukzessive darauf vorbereitet. Und deswegen lief es jetzt auch für das Jahr 25, als wir das Jahresergebnis erstellt und dann auch veröffentlicht haben, gut.
Sehr schön. Nadja, hat sich was bei dir verändert oder alles beim Alten?
Also auf meinen Arbeitsalltag direkt hatte der Börsengang jetzt auch keine großen Auswirkungen. So wie Janis gesagt hat, natürlich sind engere Fristen hinzugekommen. Als börsennotiertes Unternehmen ist man da einfach viel enger an Termine gebunden als ein Privatunternehmen. Aber die Phase des Börsengangs oder der Vorbereitung des Börsengangs war tatsächlich sehr spannend. Denn wie ich ja schon gesagt habe, sind wir als Treasury einfach direkter Ansprechpartner. Wir sind da ganz nah an den Banken dran, die eben ja auch im unmittelbaren Zusammenhang mit so einem Börsengang stehen. Und deswegen war da vor allem mein Vorgesetzter auf jeden Fall sehr stark mit eingebunden, was wir dann auch dadurch gemerkt haben, dass er halt viele Dienstreisen hatte und oft am Telefon sozusagen oder in irgendwelchen Teams-Meetings hing. Aber so grundsätzlich auf meinen Arbeitsalltag gab es jetzt keine großen direkten Auswirkungen.
Sehr cool. Jetzt sind wir ja schon bei dem Börsengang so ein bisschen hängen geblieben. Man kann ja sagen, Otto Bock wächst grundlegend sehr, sehr stark. Was ist denn aus eurer Sicht oder jetzt Janis, wir können mit dir ja mal starten, überhaupt ein gesundes Wachstum, was man so irgendwie beschreiben könnte? Bedeutet es einfach nur, man braucht mehr Umsatz oder wie würdest du das beschreiben?
Der Umsatz ist natürlich ein wichtiger Wachstumstreiber, aber für mich gehört halt neben dem Umsatz oder mehr Umsatz zu gesundem Wachstum halt auch andere Dinge. Also einerseits sollten sich auch die anderen finanziellen Kennzahlen positiv entwickeln, also zum Beispiel die Marge, dass wir halt auch profitabel im Unternehmen arbeiten und halt auch der Cashflow, dass genügend Geld da ist, um halt weiteres Wachstum finanzieren zu können. Das ist so ein bisschen die finanzielle Seite des gesunden Wachstums, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite sind es natürlich aber auch Themen, dass wir ein gutes Geschäftsmodell haben, was halt auch skalierbar ist. Das heißt, es kann dann immer noch größer werden, sodass das Unternehmen dann auch kontinuierlich weiter wachsen kann. Und dazu braucht es natürlich eine gute Strategie, um dieses Geschäftsmodell immer weiterzuentwickeln und halt auch an die Gegebenheiten anzupassen. Aber auch natürlich Themen wie Nachhaltigkeit, sprich halt die ESG-Themen, die jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr in der Öffentlichkeit nochmal an Präsenz gewonnen haben, sollten natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Also Nachhaltigkeit oder nachhaltiger zu werden dann mit dem Wachstum sollte auch immer noch dazugehören. Und so würde ich sagen, es ist halt eine Mischung aus vielen Faktoren, die dann zu einem gesunden Wachstum im Unternehmen führen.
Okay, vielen Dank, sehr interessant.
Aber um jetzt nochmal den Bogen zu bekommen zum nächsten Thema, und zwar der OT World. Wer sie nicht kennt, das ist die größte Automobiltechnikmesse der Welt, die auch gerade erst hinter uns liegt und bei der Otto Bock auch stark vertreten war. Bei dieser können die Besucher die unterschiedlichsten Innovationen und Neuheiten von den ganzen Unternehmen, sich präsentierenden Unternehmen sehen. Und für die Unternehmen ist das natürlich eine einmalige Chance, ihre Ziele, ihre Visionen darzustellen, wo wir aber auch gleich bei der nächsten Frage wären. Wo begegnet euch im Finanzbereich vielleicht die Mission von Otto Bock, Mensch, Mobilität und Lebensqualität zurückzugeben? Ihr sitzt ja nicht gerade an der Quelle.
Genau, also ich würde sagen, direkt sind wir da jetzt vielleicht nicht so stark beteiligt, da wir ja jetzt nicht im direkten Kontakt stehen mit Anwendern oder Patienten. Aber ich würde es auf jeden Fall als unsere Aufgabe halt ansehen, dass wir versuchen, die nötigen Mittel an der richtigen Stelle halt bereitzustellen, um halt den Anwenderinnen und Patienten halt eine bestmögliche Versorgung zu ermöglichen und diese auch gewährleisten zu können. Und außerdem sind wir auch wie so eine Art Kontrollorgan, dass wir schauen, dass wir uns halt im geplanten Rahmen sozusagen bewegen, um halt diese Mission halt ausführen zu können. Und halt, wie gesagt, ich würde es als unsere größte und wichtigste Aufgabe ansehen, sicherzustellen, dass die richtigen Mittel an der richtigen Stelle sind, um da halt bestmöglich für unsere Anwender und Patienten da zu sein.
Ja, also ich kann mich da Janis nur anschließen. Also natürlich haben wir in unseren Büros vor unseren Laptops mit den vielen schon angesprochenen Excel-Tabellen jetzt keinen direkten Patientenkontakt. Aber ich würde auch sagen, dass wir alles dafür tun, ja, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich auf die Abläufe im Hintergrund verlassen können und dass das Unternehmen solide und zukunftssicher aufgestellt ist. Und ohne die Mechanismen, die wir aus dem Finanzbereich heraus steuern, könnte das Unternehmen zum Beispiel auch gar keine Ressourcen beschaffen und daraus keine Produkte herstellen und dann eben auch keine Patienten versorgen. Also würde ich sagen, auch wenn wir nicht direkt so am Patienten dran sind, erfüllen wir trotzdem einen ganz, ganz wichtigen Teil von Ottobocks Mission, Menschen Mobilität und Lebensqualität zurückzugeben.
Ja, da gebe ich euch recht, auf jeden Fall. Das motiviert mich auch tagtäglich, auch wenn ich weiß, dass ich vielleicht nicht mehr direkt an der Quelle sitze. Oder wir, vielmehr Moritz, wie wir ja früher mal in der Werkstatt gestanden haben. Aber dass man auch jetzt mit seiner Arbeit was Gutes tut und weiß, dass es am Ende Menschen zugutekommt.
Ja, ich glaube, man kann sagen, dass einfach euer Finanzbereich doch im Endeffekt auch entscheidend dafür ist, dass die Qualität für die Patientenversorgung weiterhin vorhanden ist. Weil ohne Geldmittel und die Kontrolle darüber, ob an der richtigen Stelle halt nur was vorhanden ist, könnte man niemanden versorgen. Und von daher, glaube ich, seid ihr ja maßgeblich daran beteiligt, dass das so weiterhin funktioniert. Von daher sehr, sehr cool. Okay, somit würden wir jetzt zur nächsten Frage kommen. Uns würde interessieren, inwieweit ihr beide aus dem Finanzbereich jetzt daran beteiligt seid, wenn es darum geht, was die Investitionen von Ottobock angeht, wo es um strategische Entscheidungen geht, inwieweit seid ihr da mit inbegriffen? Nadja, wenn du magst, kannst du gerne anfangen.
Ja, gerne. Also grundsätzlich steht erstmal fest, dass die Produkte und Innovationen, glaube ich, an anderen Stellen des Unternehmens entstehen. Aber was zumindest für mich ein fester Bestandteil meiner Arbeit ist, sind die Investitionen. Also wir sprechen da von CapEx, also Capital Expenditures, also zu Deutsch Anlageinvestments eigentlich. Das bedeutet, alle großen Anlageinvestments, die unsere Gesellschaften draußen in der Ottobock-Welt vornehmen wollen, die laufen hier im Treasury über unsere Tische und müssen hier auch durch uns genehmigt werden. Hier mein Beispiel aus der Praxis. Also wenn eine Auslandsgesellschaft in ein neues Gebäude umziehen will und dieses gegebenenfalls noch renovieren will, das Ottobock-Logo obendrauf bauen will, die Patientenräume ausstatten will und so weiter, dann ist es eine teilweise wirklich auch riesige Investition. Und sowas darf natürlich nicht einfach durchgeführt werden ohne Abstimmung mit dem Headquarter. Deswegen müssen solche Investitionen eben durch uns ja begutachtet und dann auch genehmigt werden. Ja, das ist so ein Teil, wo man sagen kann, man hat so einen kleinen Impact auf die Investitionen, auch wenn es nur die Anlageinvestitionen vielleicht sind. Aber ja, das macht auf jeden Fall auch einen großen Teil meiner oder unserer Arbeit aus und ist auf jeden Fall sehr spannend, weil man dadurch eben auch mal mitbekommt, was machen die Gesellschaften draußen in der Welt, wo wird das Geld überhaupt hinein investiert und das bringt schon wirklich Freude.
Also ich muss sagen, ich konnte wirklich schlecht einschätzen, was uns heute erwartet, aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich finde das klasse, ich finde das super interessant. Ich höre euch gerne zu.
Ja, Janis, willst du noch kurz darauf eingehen, wo du in deinem Bereich damit vielleicht Kontakt hast?
Genau, ich kann gerne noch ein bisschen ergänzen. Also bei uns, wenn wir jetzt noch mal kurz bei den Investitionen bleiben, ist es bei uns so, dass wir quasi immer in der vorgelagerten Rolle, wie das Treasury und Nadja und ihr Team sind. Also das heißt, bei uns sozusagen kommen die Investitionen initial an. Also jetzt bei meinen Verantwortungsbereichen oder halt für den Standort Duderstadt zum Beispiel gesprochen, ist es in der Regel so, wenn jetzt ein Bereich eine größere Investition plant, dann gibt es so ein bestimmtes Formular, was sie auszufüllen haben, was dann im ersten Schritt zu uns kommt. Dann prüfen wir das einmal und gucken, okay, gibt es dafür schon ein Budget? Und dann sozusagen, wenn das alles erstmal passt, dann wird das Ganze in den Freigabelauf gegeben, in dem dann unter anderem auch Nadja und das Team Treasury sozusagen involviert sind, die dann halt über die Finanzierung ja auch nochmal schauen. So bekommen wir da halt immer mit, welche Investitionen grundsätzlich jetzt für unsere Bereiche, oder wir stimmen uns dann natürlich im Team ab, halt für unsere verantwortlichen Standorte, also Duderstadt, Wien und Königssee sozusagen, geplant sind und die dann halt auch entsprechend umgesetzt werden sollen. Das ist natürlich dann halt auch immer ganz cool, weil man schon mal sieht, okay, man kann schon mal erahnen, was ist vielleicht in der Zukunft geplant und wo wird sich vielleicht Ottobock auch nochmal verändern oder wo genau wird investiert. Das ist dann auch immer ganz spannend zu sehen. Und für die Strategie ist es bei uns oftmals so, dass wir halt die Anfragen bekommen, wenn halt zum Beispiel die Strategie sozusagen ja gewisse Daten oder halt Analysen haben möchte zu Zahlen aus der Vergangenheit, zum Ist oder für die Zukunft, dass wir da halt dann eingebunden werden und diese Zahlen dann halt bereitstellen, auf dessen Grundlage dann halt entsprechend Entscheidungen für die Strategie oder für die Zukunft dann getroffen werden.
Ja, sehr interessant. Dankeschön. Ja, um den Bogen nochmal ein Stück zu bekommen, Ottobock ist ja ein global aufgestelltes Unternehmen. Ich glaube, das haben wir beide schon feststellen dürfen, Moritz. Ich glaube, du bist oder dürfen es feststellen, du bist ja jetzt kurz nach der Aufnahme auf dem Weg nach Belgien. Ich war in den letzten Semesterferien und darf in den nächsten Semesterferien wieder in Bulgarien im Werk unterstützen. Und dadurch haben wir schon einige Kontakte zu den Kollegen im Ausland gesammelt. Da ist die Frage, was sind im Finanzbereich die größten Herausforderungen, wenn man mit unterschiedlichen Ländern, Standorten oder Währungen oder Prozessen arbeitet?
Genau, also wie schon gesagt, bei uns sind es zum großen Teil die Investitionen, die da auf uns zukommen von den Auslandsgesellschaften, wo wir auch wirklich viel Kontakt natürlich ins Ausland haben, aber auch die Währung und die Zahlungsströme im Ausland oder vom Ausland zu uns nach Deutschland ins Headquarter sind tatsächlich so große Anknüpfungspunkte, die koordiniert werden müssen. Mit den unterschiedlichen Währungen, die wir als Unternehmen ja einfach dadurch haben, dass wir so global aufgestellt sind in vielen verschiedenen Ländern mit vielen verschiedenen Währungen, gehen wir irgendwo als Unternehmen eben auch verschiedene Risiken ein, die kalkuliert und gemanagt werden müssen. Und natürlich bergen auch große Zahlungsströme über Ländergrenzen hinweg gewisse Risiken, die minimiert werden müssen. Und genau das sind eben unsere Aufgaben, dass wir da einen Blick drauf haben, dass wir das kontrolliert bekommen. Und ja, da setzt eigentlich das Treasury an. Das ist eine Hauptaufgabe, dass wir sozusagen diese einzelnen Währungen auch einsammeln, dass das Geld von den Auslandsgesellschaften zu uns kommt. Und ja, dann dementsprechend auch gehandelt wird. Wenn wir Fremdwährung bekommen, müssen diese natürlich in Euro gedreht werden. So bezeichnen wir das immer. Und da haben wir so unsere größten Kontaktpunkte eigentlich.
Also ergänzend dazu, im Controlling ist es so, dass wir auch sehr viele Schnittstellen zu den OBAs, sagen wir immer, also zu den Ottobock-Auslandsgesellschaften haben. Also entweder im monatlichen Reporting, da es ja auch sehr viele Beziehungen zwischen den einzelnen Gesellschaften gibt, die natürlich abgestimmt sein müssen. Da sind wir dann halt immer im Austausch mit den lokalen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, aber natürlich vor allem auch während der Planungsphasen, dass wir uns dort eng mit ihnen abstimmen oder sie natürlich dann ihre Planung an das Controlling sozusagen weitergeben und dann halt auch in diesem Konsolidierungssystem hochladen müssen, sodass wir dann halt ein Gesamtbild für den Ottobock-Konzern sozusagen immer haben. Dort sind halt die OBAs natürlich auch immer hauptverantwortlich mit für, dass es dann halt dieses Ergebnis gibt, auf das wir halt blicken und was dann halt auch entsprechend analysiert wird. Und natürlich Herausforderungen haben wir halt in dem Sinne, dass halt in vielen Ländern über die Jahre hinweg historisch eigene Prozesse gewachsen sind, wo wir jetzt aber zum Beispiel gerade ein großes Projekt haben innerhalb des Finanzbereiches, wo wir versuchen halt Prozesse zu standardisieren und da halt auch einen großen Mehrwert sozusagen zu schaffen, indem wir zum Beispiel ein einheitliches globales Planungstool einführen, das dann sozusagen allen ermöglicht, auf der gleichen Basis sozusagen und im gleichen System ihre Planung durchzuführen, wo man dann halt natürlich dann nicht mehr diese Aufgaben hat, die es zum Beispiel aktuell gibt, dass man alles irgendwie so ein bisschen zwischen verschiedenen Systemen überleiten muss, um da halt wirklich einen globalen Standard zu schaffen, sind wir da jetzt natürlich dran, um diese Herausforderungen sozusagen zu minimieren oder beziehungsweise da halt einfach die Zusammenarbeit dann kontinuierlich zu verbessern.
Ihr beiden, ich hätte nochmal eine kurze Zwischenfrage an euch. Ich hatte jetzt aus meinem eigenen Bereich, bin ja aktuell im Global Patient Care von Ottobock tätig und habe darüber eben mitbekommen, was auch öffentlich bekannt gemacht wurde, dass Ottobock Blatchford in Norwegen aufgekauft hat für ungefähr 110 Millionen Euro. Und da das jetzt eben so ein Thema ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihr damit vielleicht Kontakt hattet, ja, ist das eben die Frage, ist da bei euch irgendwas über den Tisch gegangen? Nadja, vielleicht magst du dazu was sagen.
Genau, also bei uns war diese ganze Akquisition tatsächlich auch ein heiß diskutiertes Thema. Also wir haben auf jeden Fall damit Kontakt gehabt mit der ganzen Akquisition. Einfach dadurch, dass wir ja am Ende die sind, die diese Überweisung sozusagen, also den Kaufpreis, überwiesen haben. Alle vorgelagerten Prozesse, die dahinter liegen, sind super spannend gewesen. Auch für mich, so eine große Akquisition einmal mitzumachen, das war schon wirklich interessant und tatsächlich auch ein bisschen aufregend, weil solche Akquisitionen kommen ja auch teilweise recht spontan daher, für uns zumindest, können lange geplant sein, aber wann es dann wirklich dazu kommt und ob es dazu kommt, das sind natürlich Dinge, wo wir auch nicht involviert werden oder auch nicht involviert werden können. Aber als es dann dazu kam, war es relativ spannend. Mein Chef war zu dem Zeitpunkt gerade auf einer Finanzmesse, auf dem Finanzsymposium, heißt, er war gar nicht da und rief dann zwischendrin mal an, wir haben hier ein großes Projekt, eine große Akquisition. Ehrlicherweise wussten wir im Treasury zu dem Zeitpunkt nicht, handelt es sich jetzt um einen Testanruf, Fake President, kann ja mittlerweile alles sein. Ja, hat sich dann herausgestellt, war es nicht. Wir haben Blatchford dann ja am Ende wirklich gekauft. Ja, und das war schon sehr spannend und eine aufregende Zeit.
Ja, da hat man ja wirklich mit einem spannenden Thema Kontakt gehabt. Kann ich mir sehr, sehr aufregend vorstellen. Genau, von daher, ich würde jetzt einfach mal so zum Ende unserer Folge kommen und nochmal auf euch zu sprechen zu kommen. Vielleicht auch in Verbindung wahrscheinlich. Was waren für euch jetzt so die bisher spannendsten oder aufregendsten Aufgaben, die ihr bei euch im Bereich so erleben durftet? Ja, Janis, du kannst gerne starten.
Also bei mir war es so ein bisschen der Start tatsächlich, als ich dann in meine letztendliche Rolle jetzt gekommen bin, weil da war es damals so dann, das war wie gesagt so im Sommer, Herbst 24, als ich dann mit dem dualen Studium fertig geworden bin und quasi in meine jetzige Rolle als lokaler Controller sozusagen gestartet bin. Dort war es dann so, dass meine Vorgängerin und ich nicht wirklich eine große Übergabezeit hatten und ich daher mit vielen Themen erstmal so ein bisschen, die A für mich komplett neu waren und B halt auch ohne große Übergabe klarkommen musste, und dann stand auch schon direkt nach meinem Start quasi die Budgetphase für 2025 vor der Tür. Das heißt, damals hatte ich auch einen relativ großen Respekt davor, dass dann für meine Bereiche, also das sind zum Beispiel dann halt der CEO-Bereich und der Sales-Headquarter-Bereich, also die Verantwortungsbereiche unseres CEOs und CSOs, und halt zusätzlich noch für den Bereich Sudix, also unsere Exoskelett-Sparte, sozusagen da das Budget mit den Kolleginnen und Kollegen dort zu planen. Das war schon eine ziemliche Herausforderung. Es hat am Ende alles gut geklappt. Ich hatte auch eine super Unterstützung bei uns im Team, muss ich sagen, die mir da wirklich immer bei Fragen und halt generell mit ihrem Rat immer zur Seite gestanden sind und wir das so gemeistert haben. Aber es war schon eine sehr herausfordernde Zeit für mich und so ein bisschen der kalte Sprung der Sprung ins kalte Wasser, so heißt es richtig. Das war so ein bisschen bisher so auch mein Highlight, irgendwie dann gleich so zu starten. Das hat mir dann auch einen enormen Boost, sage ich jetzt mal, gegeben. Also ein bisschen im Selbstvertrauen halt, aber auch dann in der Rolle so ein bisschen angekommen zu sein und dann halt nach vorne immer mehr so ein bisschen noch Stück für Stück jetzt dazu zu nehmen und dann halt auch sich weiterzuentwickeln.
Oh ja, das glaube ich, dass das viel Stress mit sich gebracht hat, gerade so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Aber nach dem, was du uns hier erzählst, ich glaube, du bist da super reingekommen. Nadja, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist es tatsächlich jetzt ganz aktuell. Wir haben jetzt unsere erste Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen hinter uns. Ja, wir wussten ja einfach gar nicht so richtig, wie das abläuft und was auf uns zukommen könnte. Wir haben als sogenanntes Backoffice parat gestanden und haben eigentlich ja den ganzen Tag nur darauf gewartet, ob irgendwelche Fragen für unseren Bereich kommen, die wir dann ja auch wirklich ad hoc beantworten mussten. Es war ein sehr aufregender Tag auf jeden Fall. Man war angespannt bis, also vom Kopf bis in die Zehenspitzen, hat nur gewartet. Und ja, es war tatsächlich auch so, dass dann für unseren Bereich ein paar Fragen reinkamen und dann eben in diesem Moment auch wirklich eine ganz genaue Antwort zu liefern, die dann eventuell auch vom CFO in unserem Bereich dann auch den Aktionären präsentiert wurde. Das war schon sehr, sehr cool und hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Blatchford-Akquisition, super spannendes Thema, sowas ist nie gewöhnlich und ja, ist dann auch immer aufregend und fachlich und persönlich fordernd. Das macht echt Spaß.
Oh, Respekt. Bei so einer Aufgabe würden mir auch die Knie weich werden. Hut ab.
Auf jeden Fall. Ja, so ihr beiden. Vielen, vielen Dank erstmal für eure Informationen. Uns beide hat es, glaube ich, sehr, sehr inspiriert. Und wir haben tatsächlich auch bei Otto Bock aktuell, falls es irgendwen der HörerInnen interessiert, im Finanzbereich eine ausgeschriebene Stelle, wo es um den Bachelor geht. Falls sich da jemand interessiert, kann er gerne in den Shownotes mal nachschauen. Da werden wir das einfach verlinken. Und ja, ansonsten, Moritz, willst du noch irgendwas nennen?
Ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank. Ich fand unser Gespräch klasse. Ich nehme super viel mit, habe super vieles Neues gelernt über Bereiche, die ich noch nicht kannte. Und vielleicht sollten wir ja mal einen Schnuppertag einlegen.
Ja, danke, dass wir hier sein durften und den Finanzbereich ein bisschen vorstellen durften. Vielleicht hat der ein oder die andere jetzt eine bessere Vorstellung von unseren Tätigkeitsbereichen und ja, vielleicht ist das Interesse ja jetzt auch geweckt, auch mal in den Finanzbereich hineinzuschnuppern.
Ja, also ich würde mich da anschließen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dabei sein zu dürfen. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten dann die anfängliche Nervosität, die wir alle hatten, dann doch ganz gut während der Folge ablegen und wir hatten ein spannendes Gespräch und genau, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal in die Shownotes und vielleicht sieht man sich ja dann demnächst.
Vielen Dank auch nochmal an alle Zuhörer da draußen, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.